Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass wir jetzt schon die 113. Folge haben. Und für die bin ich mal aus Pankow ans andere Ende der Stadt gefahren, nämlich nach Schöneweide. Und was wahrscheinlich nur wenige wissen, es gibt hier ein Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit. Und das habe ich mir heute angeschaut und habe jetzt die Möglichkeit, mit der Leiterin der Gedenkstätte zu sprechen. Es ist Christine Glauning, Dr. Christine Glauning. Sie leiten das Haus schon seit der Eröffnung 2006 und ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Ich würde gern mit Ihrer Biografie anfangen, weil ich habe so ein bisschen vorher nachgeschaut und gesehen, nach Ihrem Studium von Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie waren Sie dann auch noch in Frankreich, haben französische Sprache und Literatur studiert und letztendlich dann an der Uni Göttingen promoviert. Davor, also vor der Promotion, haben Sie aber in Biesingen, das ist da, wo die Burg Hohenzollern, also wo die Hohenzollern ihren Stammsitz haben, haben Sie eine Gedenkstätte, eine KZ-Gedenkstätte eröffnet in Biesingen. Danach waren Sie, also vielleicht, um ganz kurz den Abriss selber zu machen, danach waren Sie am Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst und eben seit 2006, also jetzt seit 20 Jahren fast, sind Sie hier in Niederschöneweide und leiten hier dieses Dokumentationszentrum. Jetzt ist meine Frage, also es gibt ja tatsächlich relativ schöne historische Themen, mit denen man sich vielleicht so von meiner Wahrnehmung aus lieber beschäftigen wollen würde als mit diesen dunklen Jahren des Nationalsozialismus. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen und wieso sind Sie dabei geblieben?
Ja, ich habe ja Geschichte noch ganz breit studiert, das heißt alte, mittlere und neuere Geschichte, sozusagen den großen Rundumschlag. Und natürlich gibt es in jeder Epoche auch spannende Themen, aber ich habe dann doch gemerkt, dass mich die neuere und neueste Geschichte doch auch sehr interessiert und vielleicht auch durch Erzählungen in der Familie über den Zweiten Weltkrieg, auch von meiner Mutter, meiner Großmutter oder was man eben so aufschnappt, auch auf Familienfeiern. Und so habe ich mich im Verlauf meines Studiums relativ schnell auf die Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch der Nachkriegszeit, der Nachwirkungen nach 1945 fokussiert und habe auch schon während des Studiums angefangen, bei historischen Ausstellungen mitzuarbeiten. Also zum Beispiel in meiner Heimatstadt über Stuttgart im Zweiten Weltkrieg, damals noch während des Studiums. Ich habe dann auch meine erste Ausstellung kuratiert über Frauen in der Nachkriegszeit in Heilbronn oder über Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Reutlingen, also so lokalhistorische Projekte, bei denen ich mitgearbeitet habe. Und ich bin eigentlich eher durch Zufall darauf gestoßen, dass in Biesingen, eben am Fuß der Burg Hohenzollern, nicht weit weg von Hechingen und Tübingen, dass dort ein neues Heimatmuseum eröffnet werden soll und dass dafür jemand gesucht wird, der die Geschichte des KZ-Außenlagers Biesingen aufarbeitet für eine erste Ausstellung. Und das fand ich sehr spannend und bin da eben hingefahren, habe mit dem Bürgermeister Kontakt aufgenommen und wir wurden uns dann auch relativ schnell einig. Und es war klar, es herrschte großer Zeitdruck. Das heißt, es ist in relativ kurzer Zeit eine erste Ausstellung entstanden zu diesem Außenlager von Nazweiler im Elsass. Und ich hatte damals in den 90er Jahren auch noch die Gelegenheit, mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen vor Ort zu sprechen. Also das heißt Menschen aus Biesingen und Umgebung, die die Häftlinge dieses KZ-Außenlagers gesehen haben, die durch den Ort marschiert sind, die vom Bahnhof zum Lager marschiert sind, die auch auf offener Straße misshandelt wurden und niedergeprügelt wurden mit einem Pferdefuhrwerksbesitzer, der die Toten zu einem Massengrab fahren musste. Also ich war da relativ dicht dran auch an diesem Thema und habe diese Ausstellung erarbeitet und habe dann festgestellt, es gibt so viel Material dazu, obwohl damals zum Beispiel Arolsen Archives geschlossen war, gab es so viel Material, dass ich daraus dann meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und was natürlich schon auch sehr, sehr besonders war, war die Möglichkeit, Überlebende zu finden. Also es waren jüdische, vor allem jüdische Überlebende, die ich gefunden habe, aus Polen, aus Ungarn oder auch den Niederlanden, die fast alle nach 1945 emigriert sind in die USA oder auch nach Australien. Mit denen habe ich Kontakt aufgenommen. Wir haben die auch eingeladen zur Ausstellungseröffnung und dann auch zur Einweihung eines Geschichtslehrpfads. Und es war natürlich ein sehr, sehr besonderes Projekt, das jetzt auch schon, ja, über 30 Jahre zurückliegt. Also das heißt, so meine Beschäftigung kreisten immer so um die Themen Krieg, die Fragen, wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die zur Arbeit gezwungen werden, die misshandelt werden, also in Zeiten von Diktatur und Terror. Hat mich auch immer interessiert, wie sind die Handlungsspielräume und wie geht eine Mehrheitsgesellschaft damit um. Und das war in Biesingen immer natürlich auch Thema, weil dieses Lager inmitten des Dorfes lag, auch wenn es in der Nachkriegszeit dann auch versucht wurde, auszublenden in der großen Dorferzählung. Im Heimatbuch zum Beispiel wurde das nur so am Rande berichtet. Also das sind so die Fragen, die mich eigentlich immer interessiert haben.
Das heißt also, Sie sind ja, und das finde ich wiederum sehr spannend, eigentlich relativ schnell zum Ausstellungsmachen gekommen und weg vom Papier, also zu sagen, ich schreibe jetzt wissenschaftlich zum Beispiel, es wäre ja auch möglich, dass man ein Buch nach dem anderen publiziert. War das für Sie immer wichtig, über das Buch hinaus, über die Seiten hinaus auch Geschichte erfahrbar zu machen und über Geschichte zu erzählen?
Absolut. Ich habe schon während des Studiums gemerkt, wenn man sich dann ja mal Gedanken macht, was macht man denn danach? Damals gab es noch nicht so viele Praktika, die man machen konnte. Und für mich war tatsächlich während des Studiums die Arbeit als studentische Mitarbeiterin in diesem Ausstellungsprojekt Stuttgart im Zweiten Weltkrieg sowas wie eine Initialzündung. Dass ich dachte, genau in diesem Bereich zwischen Forschung und Vermittlung möchte ich arbeiten. Ich forsche total gern. Und ich finde gerade spannend, an so einem historischen Ort, einem Erinnerungsort, über das Thema Ausstellungen, natürlich auch Bildungsangebote, eben Themen, die ja zum Teil auch schwierig sind, die sperrig sind, die komplex sind, einem breiten Publikum zu vermitteln.
Dann sind wir jetzt ja im Grunde schon in Niederschöneweide gelandet. Seit 2006 leiten Sie dieses Dokumentationszentrum. Es ist also auch damals erst eröffnet worden, 2006, über die Geschichte dieses Ortes. Hier würde ich gerne ein bisschen später reden, weil mich erstmal interessiert, Sie haben ja selber auch gesagt, für Sie wurde es dann irgendwann so interessant, wie Menschen unter Zwang arbeiten. Vielleicht, bevor wir dann so ganz ins Detail gehen, vielleicht erstmal so ein bisschen Grundwissenvermittlung. Wie würden Sie denn oder wie definiert man denn Zwangsarbeit an sich?
Also Zwangsarbeit, wenn wir jetzt über den Nationalsozialismus sprechen, dann sagen wir, es sind rund 13 Millionen Menschen, die vor allem während des Zweiten Weltkrieges zur Arbeit ins Deutsche Reich verschleppt wurden. Das war die größte Gruppe. Aber es gab eben auch schon vor Kriegsbeginn deutsche Juden, Jüdinnen, Sinti, Zeroma, Romnia und als asozial diffamiert und stigmatisierte Menschen, die eben auch zur Arbeit gezwungen wurden, die NS-Führung nicht als zur sogenannten Volksgemeinschaft zugehörig erachtete. Also das heißt, da war Zwangsarbeit ein Mittel der Verfolgung und Diskriminierung und Ausgrenzung und vor allem im Fall der Juden, Jüdinnen, Sinti und Roma eben auch eine, ich sage jetzt mal, vorübergehende Maßnahme, bis diese Menschen dann eben in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert worden sind. Und während des Zweiten Weltkrieges, also im Prinzip kurz nach dem Überfall auf Polen, kamen die ersten Zwangsarbeiter, das waren Kriegsgefangene, dann polnische Zivilisten und Zivilistinnen. Und so wurde im Verlauf des Zweiten Weltkrieges mit jedem überfallenen Land die dortige Bevölkerung zur Arbeit ins Reich verbracht. Wenn wir über Zwang und Zwangsarbeit sprechen, dann muss man dazu sagen, dass wir es zum einen mit einer sehr heterogenen Gruppe zu tun haben. Also unter diesen 13,5 Millionen Menschen befanden sich 8,4 Millionen Zivilisten und Zivilistinnen, also das heißt Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder in den besetzten Gebieten, die man zuerst versucht hatte, auch anzuwerben, also auch in Osteuropa, in Polen zum Beispiel. Das zeigen wir auch in unserer Ausstellung, diese bunten Anwerbeplakate, die suggerieren, wenn du nach Deutschland kommst, dann erwartet dich hier ein wunderbares Arbeitsumfeld. Also man hat schon versucht, erstmal auch eine freiwillige Werbung, also eine freiwillige Meldung zu erreichen, dass Menschen sich freiwillig melden. Und am Anfang gab es auch einige, die das getan haben. Es hatte ganz unterschiedliche Gründe. Also zum einen gibt es ja auch eine lange Tradition der Ausländerbeschäftigung in Deutschland über Saisonarbeit, gerade von Polen. Und zum anderen haben sich eben die Bedingungen während des Krieges unter der deutschen Besatzung so verschärft, dass manche dann gesagt haben, na, wenn ich mich jetzt melde, dann wird es vielleicht tatsächlich besser. Oder aber, vor allem bei Jüngeren, die gesagt haben, wenn ich mich melde, dann werden meine Eltern hoffentlich verschont. Also wenn, ne, also man muss immer genau schauen, unter welchen Bedingungen diese Rekrutierung erfolgte. Ja, es gab zu Beginn diese freiwilligen Meldungen, die sind aber relativ schnell zurückgegangen, weil sich herausgestellt hat, und das wurde auch in die Heimat zurückgespiegelt, zurückgemeldet, dass die Bedingungen eben nicht so rosig aussahen, sondern im Gegenteil, gerade für polnische Menschen zu Beginn des Krieges von Diskriminierung begleitet waren, und dementsprechend gingen dann diese Werbungen auch zurück. Und so hat sich im Verlauf des Krieges haben sich auch die Maßnahmen verschärft, bis hin zu Razzien, dass ganze Dorfgemeinschaften zum Beispiel nach dem Kirchgang am Sonntag eingesammelt wurden und quasi insgesamt nach Deutschland in Waggons, Zugwaggons gebracht wurden.
Jetzt befinden wir uns ja in einem Zwangsarbeiterlager. Zum einen, also bei mir poppen gerade so viele Fragen auf. Die eine zum Beispiel, ist das ein moderner Begriff? Wie wurde das früher genannt? Weil ich gehe ja davon aus, dass die Nationalsozialisten nicht das Wort Zwang benutzt haben in dem Zusammenhang.
Also der zeitgenössische Begriff war Fremdarbeiter, also oder fremdvölkische, also oder Ausländer, ausländische Gefolgschaftsmitglieder. Aber es gab unterschiedliche Begriffe. Und es ist richtig, der Begriff Zwangsarbeiter wurde während des Krieges nicht verwendet. Das ist ein Begriff, den wir heute verwenden, um eigentlich einfach deutlich zu machen, sie kamen nicht nur aus der Fremde, sondern sie kamen gegen ihren Willen aus der Fremde ins Deutsche Reich und mussten hier unter ganz unterschiedlichen Bedingungen arbeiten. Also es gab eben Abstufungen, je nachdem, ob jemand aus Osteuropa oder Westeuropa kam, gab es diese rassistische Hierarchie. Das heißt, Westeuropäer hatten vergleichsweise mehr Bewegungsfreiheiten, wurden auch besser versorgt. Und Menschen aus Polen und der Sowjetunion, die aus der Sowjetunion nannte man Ostarbeiter, das war auch noch so ein zeitgenössischer Begriff, die mussten Abzeichen tragen, also ein P für Polen und ein Ost für Ostarbeiter. Und sie waren damit auch für alle erkennbar und wurden dadurch eben diskriminiert. Und für sie gab es spezielle Erlasse, die Polen-Erlasse und Ostarbeitererlasse mit vielen Regeln, was sie alles nicht tun durften, nicht mit den Deutschen sprechen, nur das Nötigste, kein Umgang, keine Freundschaften, keine Liebesbeziehungen, sich im Alltag nicht frei bewegen, und sie wurden eben auch bei kleinsten Verstößen sehr hart bestraft, bis hin zur Einweisung in Konzentrationslager. Aber auch hier ergab sich im Verlauf des Krieges eine Radikalisierung und Verschärfung. Also wir wissen auch von westeuropäischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die versucht haben zu fliehen zum Beispiel. Also eigentlich hätten sie laut den Bestimmungen auch Anrecht auf Heimaturlaub gehabt. Und manche haben das eben auch benutzt, um sich abzusetzen und nicht zurückzukommen, eben weil sich die Bedingungen auch weiter verschärft haben. Und die dann aufgegriffen wurden, die wurden der Gestapo übergeben und kamen dann in sogenannte Arbeitserziehungslager zur verschärften Zwangsarbeit. Also wir sehen insgesamt im Verlauf des Krieges eine wesentliche Verschärfung der Lebensbedingungen.
Und das heißt, diese Menschen, die wurden also untergebracht in so Baracken, wie wir jetzt hier sehen, haben aber jetzt nicht hier am Standort gearbeitet, sondern in der näheren Umgebung. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass die quasi morgens mit einem LKW abgeholt wurden, zur Arbeit gefahren und wieder zurück, und zwischendurch wenig Freizeit logischerweise war.
Also wenn wir von Lagern sprechen, jetzt bezogen auf Berlin, schätzen wir, dass es rund 3000 Sammelunterkünfte, Lager gab für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Aber Barackenlager wie hier in Schöneweide waren es rund 1000, also quasi Lager, die extra eigens dafür gebaut wurden, um Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterinnen unterzubringen. Wir haben eben auch den Fall, dass bestehende Gebäude umfunktioniert wurden zu Lagern. Also gerade am Stadtrand hier in Treptow-Köpenick gab es viele Ausflugslokale entlang der Spree. Die wurden dann umfunktioniert zu Lagern, aber auch Schulen oder Theater oder Kinos sind während des Krieges zu Lagern geworden. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Typen von Lagern, von Zwangsarbeiterlagern, und in der Regel waren es eben Unterkunftslager, so wie hier auch. Das heißt, hier waren sie untergebracht und sind dann jeden Tag morgens zur Arbeit gebracht worden. Es war ganz unterschiedlich. Viele sind zu Fuß gelaufen und vor allem im Verlauf des Krieges. Also wir haben dann auch Berichte, dass sie zum Teil wirklich eine Stunde zu Fuß laufen mussten, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind. Wir haben Berichte von Kriegsgefangenen, französischen Kriegsgefangenen, die mit der S-Bahn gefahren sind. Da gab es spezielle Abteile, aber auch Berichte von Deutschen, die ihnen auch dort begegnet sind, in den U-Bahnhöfen oder auch in den S-Bahnen. Also das, denke ich, ist auch das Besondere wirklich beim Thema Zwangsarbeit. A, es gab fast in jeder Ecke ein Lager oder eben irgendeine Unterkunft. Und es war nicht im Verborgenen, also diese Lager waren nicht irgendwo auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt, das betrifft Berlin, aber eben auch ganz Deutschland, sondern waren eben mittendrin, und das heißt, alle Deutschen konnten tagtäglich Lager sehen oder eben auch die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die unterwegs waren auf ihrem Weg zur Arbeit oder eben auch in ihrer karg bemessenen Freizeit dann auch mal unterwegs in der Stadt. Mhm.
Und das, denke ich, aber wird ja mit Kriegsbeginn immer schlimmer gewesen sein. Also haben Sie ja selber auch schon gesagt, dass es immer mehr Regeln gab und immer mehr Einschränkungen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo da noch der Unterschied zu einer Inhaftierung mit Freigang ist.
Also die Inhaftierung fand natürlich im Lager statt, ne? Das ist ganz klar. Und es gab eben unterschiedlich strenge Bestimmungen. Die Lager waren bewacht und es gab eben Freigang, wie Sie sagen, nur zu bestimmten Zeiten. Und die Westeuropäer hatten mehr Möglichkeiten, nach draußen zu gehen. Die hatten auch mal die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Das zeigen wir auch in unserer Dauerausstellung, Eintrittskarten von Kino- oder Theatervorstellungen. Das hatten polnische und sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nicht. Gleichwohl wissen wir aus Zeitzeugenberichten, dass sie es zum Teil auch versucht haben. Also das heißt, sie haben das P-Abzeichen oder das Ostabzeichen einfach illegalerweise abgenommen und sind zum Beispiel in eine Kirche gegangen. Es war für viele Polnische auch wichtig, die sehr religiös waren, in die Kirche zu gehen. Es war natürlich hochgefährlich, und wer dabei erwischt wurde, wurde in der Regel der Gestapo übergeben und kam dann in ein Lager.
Also in kein Wohnlager, sondern dann jetzt reden wir über Zwangsarbeiterlager oder Konzentrationslager.
Wir reden vor allem über einen Sondertypus von Lagern, die sogenannten Arbeitserziehungslager, die der Gestapo unterstanden. Die gab es auch schon vor Kriegsbeginn, auch für deutsche politische Gefangene oder auch jüdische Gefangene. Hier in Berlin gab es ein sogenanntes Arbeitserziehungslager in der Wuhlheide für Männer und in Verbelin, etwas außerhalb von Berlin im Norden, für Frauen. Und das heißt, während des Krieges wurden diese Arbeitserziehungslager zu Strafarbeitslagern für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Das heißt, wenn sie verdächtig waren, zu langsam gearbeitet zu haben, es gab dann den Vorwurf der sogenannten Arbeitsbummelei, und dann war egal, ob sie vielleicht einfach zu schwach waren oder zu krank waren, um so schnell zu arbeiten, wie sich das die Arbeitgeber vorgestellt haben. Wenn sie versucht haben zu fliehen, wurden sie eben, und dafür waren dann die Unternehmen zuständig, der Polizei gemeldet, dem Arbeitsamt, der Gestapo übergeben und kamen dann für eine begrenzte Zeit von maximal 6 50 Tagen eben in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager zur verschärften Zwangsarbeit, wurden dort auch schwer misshandelt. Und wir wissen von vielen Fällen und auch Berichten von Überlebenden, dass die Internierten in diesen knapp anderthalb Monaten oder zwei Monaten körperlich so sich so verändert haben, so abgemagert sind, dass sie, als sie zurückgekehrt sind, von den anderen kaum erkannt wurden. Also sie sollten nach dieser begrenzten Haftzeit wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Also das heißt, diese Strafe, diese Strafarbeit diente auch der Disziplinierung für die Betroffenen selbst, diente der Abschreckung und diente aber gleichzeitig auch als warnendes Signal an alle anderen: Hier könnt ihr sehen, was euch passiert, wenn ihr nicht spurt sozusagen.
Was für Arbeit haben die denn machen müssen? Ist das so, so Arbeit, die im, also zu Kriegszeiten, verstehe ich, dann mussten sie vermutlich auch viel ausgleichen von den also Menschen, die als Soldaten an der Front waren. Aber grundsätzlich waren das vielleicht auch so Arbeiten oder Tätigkeiten, die sonst niemand machen wollte?
Es gab natürlich durch die Tatsache, dass viele deutsche Männer und im Verlauf des Krieges immer mehr an die Front geschickt wurde, es einen Arbeitskräftemangel gab. Und den deutschen Frauen hatte ja die NS-Führung aus ideologischen Gründen andere Aufgaben zugesprochen als Hausfrauen und Mütter. Und insofern war eben Zwangsarbeit tatsächlich auch eine Maßnahme, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Gleichzeitig muss man aber dieses Zwangsarbeitssystem immer in dem großen Kontext einer Kriegsführung, einer verbrecherischen Kriegsführung, einer Ausbeutung der Menschen in den besetzten Gebieten einordnen, dass eben besonders viele aus Polen und der Sowjetunion mit sehr drakonischen Maßnahmen zur Arbeit ins Reich verschleppt wurden oder umgesiedelt wurden oder, wenn sie jüdisch waren, eben in die Vernichtungslager geschickt wurden. Also dieses Zwangsarbeitssystem war eben Teil einer verbrecherischen Kriegsführung der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Und die Arbeiten, die hier im Reich verrichtet wurden, betraf im Grunde sämtliche Branchen. Natürlich ging es um die Rüstungsindustrie, es ging darum, die Kriegsproduktion aufrechtzuerhalten. Und ohne diesen millionenfachen Zwangsarbeitseinsatz hätte der Krieg auch nicht so lange fortgesetzt werden können. Und gerade in Berlin gab es ja viele, viele Rüstungsbetriebe, Elektroindustrie, auch Luftrüstung hatte hier einen Schwerpunkt mit vielen Betrieben. Und viele Betriebe, die vor dem Krieg eben zivil produziert haben, haben eben auch auf Rüstung umgestellt, weil nur so konnten sie überhaupt ihre Produktion aufrechterhalten. Und sie haben dafür eben Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene oder auch KZ-Häftlinge beantragt. Aber es gab eben auch andere Bereiche, auf die man vielleicht zuerst nicht kommt, wo auch Zwangsarbeiter eingesetzt waren. Also auch in kleinen Handwerksbetrieben, in den vielen Berliner Brauereien waren Zwangsarbeiter eingesetzt. In der Tobis-Filmindustriegesellschaft hier in Johannisthal, in Bekleidungsfirmen wie Pieck & Kloppenburg, die es ja heute noch gibt, auch in der Nahrungsmittelindustrie wie Sarotti zum Beispiel. Also es gab eigentlich kein Unternehmen, das keine Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterin eingesetzt hätte, in allen Branchen. Und hinzu kam eben auch, es trifft für Berlin jetzt nur zum Teil zu oder nur am Rande, eben Landwirtschaft oder Gärtnereien, Stadtgüter eben auch in Berlin, wo es darum ging, natürlich auch die Ernährung und Versorgung der deutschen Zivilbevölkerung sicherzustellen. Also das heißt, dieser massenhafte Zwangsarbeitseinsatz diente auch dazu, das NS-Regime zu stabilisieren, weil wenn die Bevölkerung trotz aller Kriegseinschränkungen zumindest genügend zu essen hat, sollte das eben auch dazu dienen, dass die Proteste oder der Unmut sich im Rahmen hält. Wir haben noch eine weitere Besonderheit, das sind die Kirchen, die eben auch von Zwangsarbeit profitiert haben im gesamten Deutschen Reich. Aber wir haben nur in Berlin, soweit wir wissen, ein eigenes kirchliches Zwangsarbeiterlager, das sich auf dem Friedhof an der Hermannstraße befand, wo jetzt auch seit einigen Jahren ein Erinnerungsort entsteht, wo männliche Ostarbeiter, zum Teil auch sehr jung, als Totengräber arbeiten mussten. Also das heißt, auch die Kirchen haben von Zwangsarbeit profitiert. Und es gab Zwangsarbeit in Privathaushalten, also in kinderreichen Familien. Besonders linientreue, regimetreue Familien hatten die Möglichkeit, dann vor allem junge Ukrainerinnen als Haus- oder Kindermädchen zu beantragen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, naja, in so einem Privathaushalt, das ist dann vielleicht ein bisschen angenehmer als in der Fabrik oder wenn man Trümmer räumen muss, weil die Arbeit nicht so schwer ist. Aber auch da hat sich gezeigt, dass es sehr viele Handlungsspielräume gab, wie die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen behandelt worden sind. Und wir wissen auch von etlichen Fällen, dass diese sehr isolierten jungen Frauen, die da allein in einer deutschen Familie war, zum Teil schon auch so ein bisschen Familienanschluss bekommen haben oder sich mit den Kindern angefreundet haben, aber zum Teil auch misshandelt wurden von den deutschen Frauen. Und ein sicherlich extremes Beispiel, aber trotzdem ein Beispiel von einer jungen Ukrainerin, Klavdia Malevadania, die in einer Berliner Familie als Haus- und Kindermädchen eingesetzt war und die so sehr misshandelt wurde, dass sie sich aus lauter Verzweiflung mit Salzsäure vergiftet hat und daran auch gestorben ist. Also das ist sicherlich ein extremes Beispiel, das aber wirklich auch deutlich machte, dass es dafür auch keine Kontrollmechanismen gab. Also die Zwangsarbeit und Zwangsarbeit waren schutzlos auch der Willkür ihrer, in Anführungszeichen, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ausgesetzt.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob die Leute im Grunde wahllos eingesetzt wurden. Sie haben ja gesagt, die wurden zum Teil mit LKWs einfach vom Kirchgang her, weiß ich nicht, in Polen ging die Klappe auf und hier standen sie plötzlich wieder da und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Wurde noch ein bisschen darauf geachtet teilweise oder wurden die vielleicht sogar auch so ausgesucht, dass sie spezielle Qualifikationen hatten und man konnte sie dann vielleicht für ganz besondere Sachen einsetzen?
Also nur begrenzt. Wir wissen es bei den Konzentrationslagern zum Beispiel, bei den KZ-Häftlingen, da wurde unterschieden zwischen Hilfsarbeitern und sogenannten Facharbeitern. Da hat man schon ein bisschen geguckt, ob es da Männer und Frauen mit Vorerfahrung gab. Bei den zivilen Zwangsarbeiterinnen war es ganz unterschiedlich. Wir haben in Betrieben wie zum Beispiel Siemens oder der Batteriefabrik Pertrix, wo in vielen Bereichen klassisch traditionelle Frauenarbeitsplätze waren, also vor dem Krieg mit deutschen Frauen, dass dort auch während des Krieges überwiegend Zwangsarbeiterinnen eingesetzt waren, wo es um sehr feinmechanische, kleinmotorische Tätigkeiten ging. Aber im Verlauf des Krieges, also wo das Chaos auch einfach zunahm, wo einfach Arbeitskräfte gebraucht wurden, hat man das auch nicht mehr so im Detail gesteuert. Also es wurden dann auch Frauen zu körperlichen schweren Arbeiten wie Trümmerbeseitigung eingesetzt. Da hat man nicht mehr geschaut, ob das jetzt irgendwie passt.
Dann kommen wir jetzt mal von der Zwangsarbeit zum Arbeitslager, Zwangsarbeitslager hier in Niederschöneweide. Das ist, wenn ich es richtig im Blick habe, verhältnismäßig spät entstanden, oder? Vielleicht gehen wir jetzt mal auf diese Barackenanlage hier vor Ort ein.
Ja, dieses Lager ist relativ spät entstanden und wenn man hierher schaut, fällt einem eben auf, dass hier noch viele Steinbaracken stehen. Und es fällt einem eben auch auf, dass das Lager inmitten eines Wohnbezirks gebaut wurde und diese Gebäude, diese Wohnhäuser standen eben auch schon während des Krieges. Das heißt, die Nachbarschaft konnte hier auch direkt auf das Lager schauen. Das Lager ist ab 1943 geplant und dann sukzessive errichtet worden, ist auch bis Kriegsende nicht ganz fertig gebaut worden. Also eine Baracke war auch nicht fertig gebaut und es ist auch relativ spät erst belegt worden. Erst ab Juni 1944 haben wir erste Nachweise und wir haben hier die besondere Herausforderung, dass die Geschichte dieses Lagers insgesamt schlecht dokumentiert ist. Also wir haben relativ wenige Quellen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, das Dokumentationszentrum ist zwar 2006 eröffnet worden, aber es gab schon in den 90er Jahren bürgerschaftliche Initiativen, die Geschichtswerkstatt, der Bund der Antifaschisten und andere engagierte Personen, die angefangen haben, die Geschichte dieses Ortes zu erforschen und sich vor allem für die Entstehung des Dokumentationszentrums stark zu machen. Und wir konnten herausfinden, dass vermutlich rund 900 Menschen hier in diesem Lager inhaftiert waren, ganz unterschiedlicher Herkunft und Kategorie von Zwangsarbeit, also zivile Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterin, italienische Militärinternierte als größte Gruppe, es war ja eine Sondergruppe der Kriegsgefangenen, und gegen Kriegsende 1945 noch weibliche KZ-Häftlinge, die hier für eine Batteriefabrik Pertrix in Niederschöneweide arbeiten mussten.
Wieso waren die Italiener jetzt so ein Sonderfall?
Es gab insgesamt rund 4,6 Millionen Kriegsgefangene aus West- und Osteuropa, Polen, Frankreich, Sowjetunion etc., die im Verlauf des Krieges eben von den Deutschen gefangen genommen worden und dann auch zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind. Die Italiener bilden insofern einen Sonderfall, weil Italien ja mit Hitler-Deutschland verbündet war bis zum September 1943. Und dann zerbrach die Allianz bzw. Italien trat aus und dann wurden die italienischen Soldaten von Verbündeten und Mitkämpfern eben zu Kriegsgefangenen und auch Verrätern. Sie wurden als Verräter behandelt. Sie wurden jetzt weniger aus rassenideologischen Gründen schlecht behandelt wie die polnischen und sowjetischen ZwangsarbeiterInnen, aber eben aus politischen Gründen. Und eben mit dem Zerfall dieser Allianz im September 1943 sind rund 600.000 bis 650.000 italienische Soldaten ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit verschleppt worden und eben auch in vielen Betrieben, Rüstungsbetrieben beim Bau oder Bergbau eingesetzt. Und hier in diesem Lager in Niederschöneweide waren eben 400, 450 von diesen sogenannten IMI, wie die Abkürzung hieß und wie sie sich auch selbst bezeichnet haben, untergebracht.
Und wenn wir über die Unterbringung an sich nochmal reden, also ich gehe mal davon aus, dass Frauen und Männer jetzt nicht in einer Baracke waren, aber ansonsten gab es da auch so, wurden die sozusagen nach Nationalitäten sortiert oder nach Religionszugehörigkeit oder wurde vielleicht das ganz bewusst vermieden, damit überhaupt gar keine Klüngelei entstehen kann und vielleicht noch der Widerstand aufbricht?
Also grundsätzlich sollten die Gruppen voneinander getrennt untergebracht werden und eigentlich auch gar nicht in einem Lager. Aber im Verlauf des Krieges hat sich einfach herausgestellt, es gab große Zwangsarbeitslager, auch sogenannte Gemeinschaftslager, wo Firmen auch Plätze mieten konnten, Schlafplätze sozusagen, und diese beabsichtigte Trennung, die ließ sich dann auch nicht mehr so umsetzen. Und es war nicht nur hier so, sondern in vielen anderen Lagern auch, dass eben verschiedene Gruppen und verschiedene Nationen untergebracht waren. Aber innerhalb des Lagers sollte es schon eine Trennung geben, also vor allem die KZ-Häftlinge, die ja von der SS bewacht wurden, sollten eben getrennt bleiben von den anderen Gruppen, und so war das hier, soweit wir wissen, in diesem Lager auch. Also das heißt, diese weiblichen KZ-Häftlinge waren in zwei Baracken untergebracht, die wahrscheinlich auch mit Stacheldraht nochmal separat umzäunt waren. Wir wissen, dass Italiener in der sogenannten Baracke 13 untergebracht waren, die sich am anderen Ende des großen Lagerareals befand, weil wir da auch italienische Inschriften im Keller gefunden haben, also dass man innerhalb der Lager verschiedene Bereiche geschaffen hat.
Ach, die Baracken, weil die sehen so aus, als wären die ebenerdig. Da gibt es tatsächlich Kellergeschosse.
Es gibt in einigen, also einige Baracken sind unterkellert, und man muss dazu sagen, das ist nicht typisch für Zwangsarbeitslager. Auch die Steinbauweise ist eigentlich nicht typisch. Typisch waren Holzbarackenlager, aber in der Endkriegsphase durfte in Berlin, und das war eine Verfügung von Goebbels, der ja nicht nur Propagandaminister, sondern auch Gauleiter von Berlin war, gab es eben eine Anordnung, dass aufgrund der zunehmenden Luft Luftangriffe und der Brandgefahr nur noch in Stein gebaut werden durfte. Und dementsprechend ist dieses Lager auch in Stein gebaut worden. Und es wurde eben errichtet unter der Leitung von Albert Speer, jetzt nicht in seiner Funktion als Rüstungsminister, sondern als GBI, heißt Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt. Er hat als Leiter dieses GBI nicht nur dieses Lager, sondern viele andere Lager in Berlin errichtet. Und hier sind eben zum Teil diese Keller tatsächlich als Luftschutzkeller gebaut worden. Wir können da eigentlich auch nur Vermutungen anstellen, warum das so war. Vielleicht hatte man dann auch noch längerfristige Planungen mit diesen Baracken, gerade weil sie so massiv gebaut wurden für die Zeit nach dem Krieg, dass hier vielleicht irgendwann mal auch andere Menschen untergebracht werden sollten, freie Arbeiter, Deutsche etc. Darüber können wir nur spekulieren, aber wir wissen eben, dass es zum Teil Keller gab, die als Luftschutzkeller auch gebaut wurden. Aber typisch sind eben eher sogenannte Splitterschutzgräben. Das ist was, das sieht man heute auch noch auf historischen Luftaufnahmen, so helle, zickzackförmige Strukturen. Und diese sogenannten Splitterschutzgräben, wie der Name schon sagt, dienten eigentlich lediglich dazu, dass sich Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen vor herumfliegenden Splitter, Bombensplittern oder sonstigen Splittern schützen können. Aber gegen Bomben boten die natürlich keinen Schutz. Und in die normalen Bunker, wo Deutsche Zuflucht suchen konnten, durften Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nicht.
Wie muss ich mir denn insgesamt so einen Alltag hier vorstellen? Also vielleicht mal so einen skizzierten Tagesablauf.
Also bezogen jetzt auf Lager- oder Zwangsarbeitsalltag insgesamt, ist man morgens aufgestanden, hatte notdürftige Möglichkeit, sich überhaupt zu waschen. Also wir haben hier in der Baracke 13 sind noch so steinerne Waschbrunnen erhalten. Das heißt, da gab es einen Waschraum mit drei so großen Waschbrunnen oder Waschbecken, geschätzt für 200 bis 250 Menschen. Also kann man sich schon vorstellen, wie reduziert das war, mit kaltem Wasser sich zu waschen. Dann gab es in der Regel nur ein sehr karges Frühstück, eine dünne Brühe, einen dünnen Kaffee oder ein bisschen Brot. Und dann ging es eben auch schon zur Arbeit. Und die Arbeit nahm einen Großteil des Alltages ein. Und die Arbeitszeiten haben sich auch im Verlauf des Krieges auch ausgeweitet. Es ist auch Samstag gearbeitet worden, dass die Tagesarbeitszeiten ausgeweitet wurden. Bei der Arbeit gab es dann auch nur in der Regel eine notdürftige Verpflegung, eine dünne Suppe. Und nach der Arbeit ging man eben wieder zurück ins Lager. Und wir wissen aus Berichten von Überlebenden, dass es wichtig war, natürlich sich auch um Körperpflege, um die Kleidung zu kümmern, die instand zu setzen. Man hat ja nicht permanent irgendwas Neues bekommen, musste da schon irgendwie schauen. Und Briefe schreiben, Briefe in die Heimat zu schreiben, das war ganz wichtig. Das war aber auch nicht uneingeschränkt möglich. Also Briefe schreiben unterlag der Zensur, zeigen wir auch in unserer Dauerausstellung. So Briefe bzw. Klapppostkarten mit einem dicken schwarzen Streifen. Also es gab eine eigene Behörde, die Ausländerbriefprüfstelle, die eben jeden Brief oder jede Postkarte eines Zwangsarbeiters oder einer Zwangsarbeiterin überprüft hat, ob da irgendwie zu viel drinsteht über den konkreten Alltag. Das wurde dann geschwärzt. Also das hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir wissen auch von einigen, die Tagebuch geschrieben haben, oft natürlich im Verborgenen. Das durfte auch nicht in die Hände der Deutschen fallen. Da hat man schon versucht, auch ein bisschen mehr zu schreiben. Wir wissen auch, dass manche Zeichnungen angefertigt haben, um einfach den Alltag zu bebildern. Wir haben von einem italienischen Militär internierten Tiziano Di Leo, der Tagebuch geschrieben hat, das auf Italienisch herausgegeben hat, der hat auch sehr viele bunte Zeichnungen auch angefertigt, die seinen Lageralltag abbilden. Also das haben die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen schon versucht zu tun. Und es hat natürlich viel auch mit Überlebensstrategie zu tun. Also wie kann man in so extremen Situationen in der Fremde, wo man tagtäglich erfährt, man wird nicht nur nicht wertgeschätzt, sondern man wird diskriminiert, misshandelt, ausgebeutet. Wie schafft man es, den Überlebenswillen nicht zu verlieren? Natürlich der Kontakt zu anderen Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen war ganz wichtig. Und da eben dann natürlich zur gleichen Nationalität, hat natürlich sicherlich auch mit der Sprache zu tun, dass man sich verständigt, dass man sich austauscht über die Heimat. Das Reden über Essen war unglaublich wichtig. Manche haben einfach Kochrezepte ausgetauscht und haben sich ausgemalt, was sie als erstes essen oder kochen würden, wenn sie befreit sind und wieder nach Hause zurückkehren. Also ganz, ganz unterschiedliche Strategien, den Alltag in einem sehr begrenzten Rahmen zu gestalten. Wir haben auch Fotos, gerade jetzt auch von Berliner Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die sich vor irgendeiner Sehenswürdigkeit, zum Beispiel am Alexanderplatz, haben fotografieren lassen. Da gab es eben Stadtfotografen, auch noch im Krieg. Die haben natürlich alle ihre Abzeichen abgenommen, um sich fotografieren zu lassen in der Regel. Haben versucht, sich schön anzuziehen im Rahmen dessen, was möglich war, haben freundlich in die Kamera gelächelt. Diese Fotos, die es heute noch vielfach gibt, die führen natürlich auch dazu, dass Besucher, Besucherinnen, vor allem Junge dann sagen, na, die sehen doch eigentlich ganz gut aus und freundlich und nicht irgendwie ausgemerkelt oder abgemagert. Denen kann es ja gar nicht so schlecht gegangen sein. Ne? Also man hat dann immer auch die Herausforderung, mit diesen gerade bildlichen Überlieferungen umzugehen und zu verstehen, dass die auch in einem gewissen Kontext entstanden sind. Also die wurden dann eben auch mit Briefen in die Heimat zurückgeschickt und waren ein Lebenszeichen und sollten den Familien oder den Freunden signalisieren, macht euch keine Sorgen, ich lebe noch.
Vorhin haben Sie gesagt, dass hier um die 900 Leute gelebt haben. Jetzt ist es ja so, wenn man über sowas redet, dann redet man ganz oft ja immer so über Gruppen. Aber das Spannende, das habe ich ja auch gesehen, oder das Spannende finde ich an Geschichte, gerade an Geschichte aus dieser Zeit, ist ja, dass man sich Einzelschicksale anguckt. Und das ist ja ein Schwerpunkt, den Sie auch wirklich in der Dauerausstellung haben, wo Sie wirklich die Schicksale von vielen Menschen recherchiert haben oder sogar noch erfragen konnten, weil die Menschen den Krieg überlebt haben und bereit waren, Auskunft zu geben. Jetzt hatten wir im Vorfeld verabredet, dass Sie vielleicht mal so ein, zwei Einzelschicksale vorstellen, damit wir noch mal so einen Einblick kriegen, wer hier eigentlich beispielsweise alles so leben musste.
Als wir 2009, 2010 angefangen haben, unsere erste Dauerausstellung Alltag Zwangsarbeit zu erarbeiten, war uns das ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Millionen von Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen natürlich auch ein Gesicht geben. Und insofern ist in unserer Dauerausstellung gibt es ja diesen Mittelgang, diesen Flur mit ganz vielen Biografien, die so eine ganz eigene Erzählung bilden. Also wir haben diese Biografien auch ausgewählt, um so die Bandbreite der Menschen abzubilden, die zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Eben in ganz Berlin, nicht nur in diesem Lager hier in Niederschöneweide. Das ist zum einen der Quellenlage geschuldet, aber zum einen wollten wir auch den Blick über diesen konkreten Lagerort hinaus werfen. Von Anfang an, auch schon vor der Eröffnung des Dokumentationszentrums, haben alle, die hier angefangen haben, die Geschichte des Ortes zu erforschen, versucht, einen Überlebenden oder eine Überlebende zu finden. Das war eine große Herausforderung und wirklich sehr, sehr schwierig. Das hängt auch damit zusammen, dass in Schöneweide so viele Lager waren. Also Schöneweide war ja, da, im Zuge der Industrialisierung, wurde Schöneweide zum Industriezentrum und während des Krieges eben dann zum Rüstungszentrum. Das heißt, es gab sehr viele große Barackenlager, auch weil hier einfach am Stadtrand der Platz war. Und in vielen Dokumenten steht dann eben oft nur Schöneweide. Und man kann überhaupt nicht rekonstruieren, welches Lager war das jetzt. Und es ist aber in Vorbereitung der Dauerausstellung tatsächlich gelungen, einen Überlebenden zu finden, einen ehemaligen italienischen Militärinternierten, Ugo Brilli. Und wir hatten da Kontakt mit einer italienischen Historikerin. Wir hatten Namenslisten, Lohnlisten. Da steht eben nur der Name und nicht viel mehr, vielleicht das Geburtsdatum. Und sie hat tatsächlich, ist auf Spurensuche gegangen, hat Telefonbücher durchforstet und Leute angerufen in Italien und ist dann tatsächlich auf Ugo Brilli in Campo Bisenzio gestoßen, der gesagt hat, ja, er war während des Krieges Zwangsarbeiter in Berlin als IMI, als italienischer Militärinternierter. Und dann sind wir eben hingefahren und haben ihn interviewt. Und seine Biografie hat natürlich einen besonderen Stellenwert, auch in unserer Dauerausstellung, weil wir da ja auch die Geschichte des Lagers mit den Informationen, die wir haben, zeigen. Und die Biografie von Ugo Brilli spielt da eine wichtige Rolle. Und er hat eben auch noch historische Fotos und auch Dokumente, die wir in der Ausstellung zeigen und auch in unserem Dauerausstellungskatalog. Und da gibt es eben zum Beispiel einen Unterkunftsausweis Nummer 8. Und da steht als Anschrift GBI-Lager 75-76 Berlin, Niederschöneweide, Kölnische Straße, der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt. Und damit war das der eindeutige Nachweis, dass er tatsächlich hier in diesem Lager untergebracht war, weil die Nummer dieses Lagers war eben 75-76. Also das war für uns natürlich schon auch ein ganz wichtiger Moment. Und er war auch bei der Eröffnung der Dauerausstellung 2013 hier und kam danach auch mehrmals hierher, auch für Zeitzeugengespräche. Und er gehört eben zu jenen rund 600.000 Militärinternierten, die dann 1943 gefangen genommen wurden. Und er kam nach Berlin, musste bei Siemens Trümmer räumen. Er war zuerst in einem anderen Lager in Weißensee untergebracht und sein prägendstes Erlebnis war, dass er bei einem Luftangriff nur ganz knapp dem Tod entkam, weil er durch einen glücklichen Zufall nicht an dem Ort war, wo 50 seiner Kameraden gerade sich aufhielten. Und genau auf diesen Raum fiel dann eine Bombe und alle 50 sind dabei ums Leben gekommen und er musste mit anderen dann auch die Leichen wegräumen. Das hat ihn sehr geprägt und das hat er immer wieder erzählt, auch im Interview. Und er kam, nachdem er wurde von Weißensee dann hier in dieses Lager nach Niederschöneweide verlegt und berichtet, dass er schon damals so sehr abgemagert war, also er erzählt im Interview, als er in Gefangenschaft kam, hat er 71 Kilo gewogen, dann später nur noch 48 Kilogramm und hier im Lager in Schöneweide konnte er in der Küche arbeiten und sagt, das hat ihn im Prinzip dann auch gerettet, weil dann konnte er versuchen, immer so ein bisschen mal was abzuzweigen. Und so hat er hier dann auch die Befreiung erlebt und für ihn war es immer sehr wichtig, gerade für seine gestorbenen Mitgefangenen in diesem Lager in Weißensee, dass für sie auch eine Gedenktafel aufgestellt wird. Und es ist für ein paar Jahre auch noch gelungen. Das haben wir damals mit dem Bezirksmuseum in Pankow umgesetzt und realisiert. Das hat er auch noch mitbekommen. Aber er ist dann 2021 mit 99 Jahren gestorben.
Das heißt, er war ja dann hier im Lager wirklich blutjung, ne? So Anfang 20.
Genau, er ist 1922 geboren und war dann Anfang 20, als er hier ins Lager kam.
Wahnsinn. Vielleicht noch, weil ich finde es wirklich super interessant, noch eine zweite Geschichte, noch eine zweite Biografie.
Die zweite Biografie, die ich gerne erzählen möchte, von einer polnischen Zwangsarbeiterin, Maria Kawecka, ihre Biografie zeigen wir auch in der Dauerausstellung. Sie war eine von vielen jungen polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die schon früh zur Zwangsarbeit nach Deutschland kamen, nach Berlin kamen. Sie musste hier in einem Berliner Rüstungsbetrieb arbeiten. Und ihre Geschichte ist deswegen besonders, weil sie versucht hat zu fliehen. Also sie hat versucht, sich diesen schrecklichen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu entziehen und versuchte zu fliehen, wurde dann aber von der Polizei aufgegriffen und kam eben in dieses sogenannte Arbeitserziehungslager nach Fehr-Berlin, außerhalb von Berlin, wo sie in einer Bastfaserfabrik schwere körperliche Arbeit verrichten musste. Und sie kehrte zurück, wieder an den Rüstungsbetrieb, eben nach der begrenzten Anzahl von Tagen, und war so sehr abgemagert, sie wog nur noch 28 Kilogramm, dass sie von den anderen Mitgefangenen, Mitzwangsarbeiterinnen nicht mehr erkannt wurde. Sie hat uns ein Interview gegeben, das wir auch in der Dauerausstellung zeigen, und es gibt auch noch Fotos von ihr, auch kurz nach der Befreiung. Und was wir relativ spät bekommen haben, was ich durchaus schon auch erschütternd fand, war ihr Grabstein. Sie ist 2007 gestorben. Ihr Grabstein von 2013 zeigt ihr Erfassungsfoto. Also das Gestapo-Erfassungsfoto, das aufgenommen wurde, als sie nach Berlin kam, mit der Nummer 971, Berlin 221 steht da drauf. Und dieses Foto ist auch auf ihrem Grabstein, und da steht auch als Inschrift: Gefangene des nationalsozialistischen Straflagers in Fehr-Berlin. Also das zeigt einfach, das hat ihr Leben wirklich bestimmt, nach 1945, dass es eben hier vermerkt wurde.
Jetzt haben wir gerade über zwei Überlebende gesprochen und sind damit eigentlich bei dem, was Sie gerade thematisch sehr beschäftigt, nämlich das Ende des Arbeitslagers hier und die Nachgeschichte. Aber die letzten Kriegstage sind jetzt für die Sonderausstellung, die dieses Jahr ansteht, geplant. Ist das so ein Thema, was bislang wenig aufgearbeitet wurde? Sie nennen Ihre Ausstellung ja auch Vergessene Befreiung. Das heißt, grundsätzlich ist ja an sich dieses ganze Thema Zwangsarbeiterlager oder Zwangsarbeit sowieso, wie ich finde, in der Erinnerungskultur recht unterrepräsentiert. Aber dass jetzt so eine Befreiung stattgefunden hat und die eben offensichtlich historisch komplett vergessen wurde, muss ja für Sie auch wirklich eine Herzensangelegenheit sein, da jetzt genauer hinzuschauen.
Sie haben ganz recht, das Thema Zwangsarbeit ist sowieso erst sehr spät begonnen worden aufzuarbeiten, erst in den 90er Jahren mit der Debatte um die sogenannte Entschädigung. Und wir behandeln hier in unserer Arbeit das Thema Zwangsarbeit mit dem Schwerpunkt auf zivile Zwangsarbeit, und wir haben auch einen Schwerpunkt zu Berlin. Auch unsere Dauerausstellung Alltag Zwangsarbeit legt einen Schwerpunkt auf Berlin. Und mir ist schon länger aufgefallen, dass es relativ wenig Forschung und Information über das Ende in Berlin gibt. Also wie diese letzten Kriegswochen und Monate überhaupt aussahen, wie die Situation hier in den Lagern waren oder auch in den Arbeitseinsatzorten, wie die eigentliche Befreiung ablief und wie auch die Wochen und Monate danach aussahen, bis dann zur Heimkehr oder auch Emigration. Und insofern stand es eigentlich schon länger auf dem Plan, oder hatten wir schon länger den Plan, irgendwann mal was zu machen zur Befreiung der Zwangsarbeiterlager in Berlin. Und ich glaube, es hängt auch mit der Sonderrolle von Berlin als Reichshauptstadt zusammen. Wenn wir über Berlin und Kriegsende sprechen, dann redet man über den Sturm auf den Reichstag und den Führerbunker und die Selbstmorde von Hitler und Goebbels. Also quasi die großen Ereignisse hier in Berlin, die zum Ende des NS-Regimes führten, bis hin eben zur Unterzeichnung der Kapitulation in Karlshorst. Aber so diese kommunale Ebene, wozu ja eben auch diese Berliner Zwangsarbeitslager gehören, das war seither unterbelichtet. Und wir wollen eben jetzt anlässlich des 80. Jahrestag des Kriegsende versuchen, hier zumindest so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, und haben hier auch sehr, sehr breit recherchiert. Natürlich bleiben immer noch Fragen offen, aber wir wollen mit der Ausstellung den Fokus auf diese vergessene Befreiung legen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht sich auch noch weitere Informationen oder auch Forschungen anschließen.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich nehme ja an, dass die Lager bewacht wurden. Ich vermute, dass das zum Teil auch von den Menschen, die hier wohnten, selber auch mit übernommen werden musste. Also dass es da wahrscheinlich intern auch so Kontrollmechanismen und Systeme gab, wie man das aus den Konzentrationslagern kennt. Da sind ja die Befreiungen relativ klar dokumentiert, zum Teil sehr grausam. mit sehr grausamen Ergebnissen auch, dass im Vorfeld wirklich noch versucht wurde, so viele Menschen wie möglich zu vernichten. Wie war das hier? Gab es den Vers- also es gibt so in meiner Fantasie so fünf verschiedene Szenarien. Eins ist, die Tore wurden einfach aufgemacht und die Menschen wurden sich selber überlassen. Also quasi gar keine Befreiung in dem Sinne. Die andere ist, dass hier wirklich bis zum Schluss jemand sozusagen die Tore zuhielt und wirklich eine Befreiung stattfand. Wie war das hier in Niederschönewald? Also und dazwischen noch fünf andere Szenarien natürlich.
Also wir legen ja den Fokus nicht nur auf Niederschöneweide, sondern auf ganz Berlin. Es war ganz unterschiedlich und wir wissen es natürlich auch nicht für jedes Lager. Die Lager waren ja grundsätzlich bewacht, aber in etlichen Fällen haben sich die Wachmannschaften einfach aus dem Staub gemacht. Ne? Also die hatten natürlich Furcht vor der Roten Armee und vor den sowjetischen Soldaten und vor Bestrafung und sind abgehauen und die Zwangsarbeiter sind sich auch selbst überlassen geblieben. Sind dann zum Teil in den Lagern geblieben, weil man konnte auch schlecht raus aus der Stadt, weil man ja nicht wusste, wo ist, es wurde ja gekämpft überall in Berlin. Ne? Also die Befreiung zog sich ja hin von 22. April bis dann zum 2. Mai, also es war ja schon ein längerer Zeitraum und Berlin war ja sehr stark umkämpft, also es war ja auch ein Risiko, das Lager zu verlassen und vielleicht zu versuchen schon, sich in Richtung Heimat zu begeben. Also insofern sind wirklich viele tatsächlich in den Lagern auch befreit worden. Wir haben uns wirklich auch gefragt, inwieweit gab es denn noch so Gewaltverbrechen in der Endphase? Also wir wissen es von anderen Orten, dass in der letzten Kriegsphase, also in den letzten Wochen und Tagen, dann eben noch überwiegend sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, aber auch italienische Militärinternierte sogenannten Kriegsendphasenverbrechen zum Opfer gefallen sind. Also wo es wirklich noch Massenerschießungen gab oder auch Erhängungen. Das ist auch für Berlin sehr schlecht dokumentiert. Wir haben den Bericht eines französischen Zwangsarbeiters, François Cavanat, der in seiner Autobiografie davon schreibt, dass als Plünderer, als sogenannte Plünderer, bestrafte Zwangsarbeiter irgendwo an einem Laternenmast aufgehängt wurden und dort auch zur Abschreckung hängen blieben. Und wir haben jetzt im Zuge der Vorbereitungen der Sonderausstellung sind auf einen neuen Fall gestoßen, dass es den Vorwurf gab gegenüber deutschen, aber auch niederländischen Zwangsarbeiterinnen, sie hätten bei Karstadt geplündert, der Hermannstraße. Und daraufhin ist mindestens einer, Martinus van Deutekom, dessen Biografie wir auch zeigen, erschossen worden in der Hermannstraße im Hof der NSDAP-Ortsgruppe durch Parteimitglieder. Also das heißt, in der letzten Kriegsphase kam es noch zu Gewaltverbrechen. In dieser chaotischen Situation sind auch noch Menschen hingerichtet worden. Wir können die quantitative Dimension überhaupt nicht bestimmen, aber wir wissen eben, dass es in Einzelfällen dazu kam. Wir zeigen auch in der Sonderausstellung eine große Berlin-Karte mit einer Projektion, wo wir abbilden, wie so nach und nach die einzelnen Bezirke befreit wurden, auch mit einzelnen Zitaten und Statements von Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die eben ganz unterschiedlich das Kriegsende auch erlebt haben, auch nicht wussten, was sie erwartet, sich gefreut haben, dass die Befreier kamen, aber gerade bei den sowjetischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen war schon auch die Furcht, wie werden sie überhaupt behandelt von ihren eigenen Landsleuten, hat sich eben schon auch schnell herausgestellt, dass sie als Kollaborateure angesehen werden und zum Teil mussten sie dann für die Rote Armee arbeiten. Auch Ugo Brilli zum Beispiel musste als befreiter italienischer Kriegsgefangener für die Rote Armee arbeiten. Also es gab auch eine Phase einer großen Unsicherheit, was kommt nach der Befreiung, was erwartet mich. Das wollen wir vor allem aus der Perspektive von Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterin zeigen. Also wir zeigen insgesamt 14 Biografien, zum Teil auch neu recherchierte und überall in der Ausstellung gibt es eben auch Stimmen, Zitate von Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und wir wollen eben auch zeigen, was passierte eigentlich nach der Befreiung. Ne? Wer war denn überhaupt zuständig? Zuerst war ja die Rote Armee da, die sowjetische Besatzungsadministration. Dann kamen die Westalliierten im Juli, also unterschiedliche Administrationen, die zuständig waren. Zum Teil sind die Befreiten weiterhin in den Lagern geblieben. Und so nach und nach sind sie entweder auf eigene Faust, haben auf eigene Faust versucht, in ihre Heimat zurückzukehren oder auch mit Zügen. Also wir haben Fotos von Zügen, wo französische befreite Zwangsarbeit und Kriegsgefangene, ne, wo dann draufsteht, Paris, wir kommen, Berlin, Paris. Aber eben, wir haben eben auch die Fälle von zwangsweiser Repatriierung, gerade im Fall der befreiten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion. Haben einige auch versucht zu emigrieren, nicht zurückzukehren, aber da war eben das Ziel, alle zurückzuschicken in die Heimat. Sie wurden dann überprüft, sogenannten Filtrationslagern. Das versuchen wir eben vor allem über Biografien auch zu zeigen. Und im Sommer 1945 waren eigentlich die meisten ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Stadt verschwunden. Also sie waren entweder heimgekehrt oder sind emigriert. Einige wenige sind auch geblieben. Also wir haben auch Beispiele von einem Italiener zum Beispiel, der hier ein italienisches Restaurant aufgemacht hat und von sich gesagt hat, er hätte die Pizza nach Berlin gebracht. Aber im Grunde waren sie aus dem Stadtbild verschwunden. Und sie verschwanden eben auch sehr schnell aus dem Gedächtnis der Berliner Stadtgesellschaft und Zivilbevölkerung. Und das hat sich dann eben durchgesetzt in den langen Nachkriegsjahrzehnten bis in den 90er Jahren, man zum ersten Mal wieder öffentlich und breit über Zwangsarbeit gesprochen hat.
Das Vergessen dokumentiert sich ja auch eigentlich ganz gut hier an dem Ort selber, weil andere Arbeitslager wurden vermutlich, also sind verschwunden, dieses blieb stehen, weil die Baracken, wie Sie vorhin ja schon gesagt haben, auch durchaus noch brauchbar waren. Wäre ja auch nicht notwendig gewesen, sie abzutragen, wenn sie noch zu benutzen sind. Wie ging das hier an diesem Ort dann weiter?
Als dieses Lager hier in Niederschöneweide nach 1945 befreit war und die Menschen nicht mehr hier im Lager waren, war zuerst die Rote Armee hier und hat die Baracken genutzt als Materiallager. Und dann im Verlauf der Nachkriegsjahre haben sich hier verschiedene unterschiedliche Nutzungen ausgebreitet, die zum Teil ja auch bis heute bestehen. Auf dem Teil, was heute Dokumentationszentrum ist, also hier an der Ecke Pritzer-Kölnische Straße, diese sechs Baracken, die 2006 zum Dokumentationszentrum wurden, war ein Impfstoffinstitut untergebracht. Also das heißt, man hat hier während der DDR-Zeit Impfstoffe erprobt, auch mit Tierversuchen. Als wir hier 2005, 2006 hier die Baracken angeschaut haben, innen waren die Laborinstallationen zum Teil noch da und eben auch Tierställe noch da. Also das war eine Nachnutzung, die bis 1989 angedauert hat, also gut 40 Jahre, und die natürlich hier auch ihre Spuren hinterlassen hat. Man sieht es überall, also auch hier an den Wänden. Es war alles gekachelt und gefliest. Hier sind noch die Reste davon, dieser Fliesen. Und man sieht auch überall auf dem Gelände, auch in den Ausstellungen, diese Spuren von abgerissenen Wänden, auch an der Decke. Also diese Spuren der Nachnutzung sollten hier auch erhalten bleiben. Und auch heute haben wir noch in einem Teil der Baracken andere Nutzungen wie eine Kita, ein Autohaus, eine Autowerkstatt, eine Kegelgaststätte, eine Sauna und Physiotherapie, also ganz unterschiedliche Nutzungen, die im Grunde auch Zeugnis ablegen, wie man mit historischen Orten, NS-Unrechtsorten, eigentlich bis heute auch noch umgeht. Und es gibt dann noch eine Baracke, die ganz am anderen Ende des Areals liegt. Die hatte ich schon erwähnt, die Baracke 13. Die kam erst ein paar Jahre später zu uns zum Dokumentationszentrum. Die war für uns aber immer interessant, weil sie am wenigsten in der Nachkriegszeit überbaut und verformt wurde. Also da sieht man noch am meisten bauzeitliche Substanz. Man sieht noch Reste von Tarnanstrichen, von Holzfensterläden, die es während des Krieges gab. Und hier war eine Werkstatt untergebracht. Und der Werkstattbesitzer hat eben die Stubentrennwände, die Baracken waren ja aufgeteilt in verschiedene Räume, Stuben, der hat diese Trennwände herausgebrochen, um mehr Raum zu haben, aber ansonsten war da eben noch viel erhalten und vor allem eben der Keller mit den italienischen Inschriften. Und diese Baracke stand lange leer und ist auch verfallen, war in Privatbesitz und die Besitzer wollten hier einen Antiquitätenladen und ein Café errichten. Und wir waren mit denen auch in Kontakt und haben eben versucht, ihnen zu vermitteln, dass sie bitte den Denkmalschutz beachten, weil es eben noch so viele historische Spuren gibt und ein Café, ja, dass wir natürlich unsere Schulklassen und unsere Gruppen auch in die Baracke schicken. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der bauliche Zustand einfach so schlecht war, dass sie die Baracke verkaufen wollten. Und das war dann für uns die Gelegenheit, dann dafür haben wir dann nochmal Mittel bekommen, um diese Baracke dann zu erwerben und dann auch zu sanieren und ganz sparsam zu musealisieren, vor allem mit Zitaten von ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass hier in den anderen Baracken eben wirklich geschichtsfremde Sachen untergebracht sind, die ja eher so für Leben stehen, für positives Leben, für letztlich Leben in der DDR auch, aber vor allem nicht für eine Erinnerungskultur. Gab es denn, nachdem das hier 2006 eröffnet wurde, direkt im Umfeld, wie waren die Reaktionen darauf? Also wussten die Leute eigentlich, was in ihren Baracken früher los war?
Ich glaube, zum Teil wussten sie es schon, aber es hat eigentlich wenige auch interessiert. Wir hatten vor allem in den Anfangsjahren immer wieder auch Besuch von ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Impfstoffinstituts. Mhm. Nachdem dann hier die Tore offen waren, kamen einige. Die haben sich aber weniger dafür interessiert, für die Geschichte des Ortes während des Zweiten Weltkrieges, sondern die wollten eigentlich wissen, wie ihr ehemaliger Arbeitsplatz nach 45 jetzt aussieht. Mhm.
Und grundsätzlich so im Umkreis, also Sie haben ja gesagt, als es damals hier aktives Arbeitslager war, wir haben hier nebenan eine große Kirche, die auf jeden Fall auch schon gestanden haben muss, so ein expressionistischer Backsteinbau, und die Altbauten drumherum stehen auch dafür, dass die wahrscheinlich alle so ein paar Jahre vor dem Lager errichtet worden sind. Die Leute damals haben drauf geschaut, die Leute nach 45 haben natürlich auch drauf geschaut, wussten es vielleicht auch nicht. Wie haben die Anwohner, wie ist das Verhältnis zu den Anwohnern?
Also wir haben zum einen auch schon die Initiativen in den 90er Jahren versucht, ehemalige Nachbarn und Nachbarinnen zu finden, die während des Krieges hier schon gelebt haben, um einfach Stimmen zu finden, die berichten können von der Nachbarschaft zu einem Zwangsarbeitslager. Das war auch nicht so einfach, weil nach 45 viele weggezogen sind, ja. Aber einige wurden dann doch gefunden und auch Interviews geführt. Die hat man damals vor allem verschriftlich niedergeschrieben. Es waren ganz unterschiedliche Aussagen von, das war doch ein Arbeiterhotel und die konnten sich doch frei bewegen. Das waren doch keine Zwangsarbeiter, bis hin, ja, wir haben uns nicht getraut, vorbeizugehen, bis hin zu doch, wir sind am Zaun vorbeigegangen. Also ganz unterschiedliche Aussagen. Und als wir dann 2006 eröffnet haben, gab es auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Zum einen Neugierde, zum Teil aber auch, warum muss man hier so viel Geld reinstecken und warum hat man hier nicht eine Schule gebaut oder einen Supermarkt oder was anderes, was uns hier in der Nachbarschaft mehr interessiert oder für uns wichtiger wäre. Schöne Weide war ja auch viele Jahre auch ein Bezirk mit einer breiten rechten politischen Präsenz, wenn man dran denkt an diese an diese Kneipe zum Henker in der Brückenstraße, nicht weit von hier, und einem Nazi-Dimensionalienladen. Das hat schon auch die Stimmung hier viele Jahre auch bestimmt, also auch das in die Grundschule, dass wir von der Grundschule an der Feuerwache auch angesprochen wurden. Kinder würden rechtes Gedankengut reinbringen, ne? Ob wir da ein Angebot hätten, wo wir dann so einen Museumskoffer entwickelt haben, auch für Jüngere. Also es ist ganz, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, wie überall an solchen Orten, eine Mischung zwischen Ablehnung, Neugierde oder auch ich komme hierher und bringe meine Besucherinnen, Berlin-Besucherinnen mit, ist es ganz unterschiedlich. Mhm.
Das bringt mich eigentlich schon zu meiner so abschließenden Frage. Im Grunde, wie erreichen Sie Ihr Publikum? Ich habe gesehen, dass es eben neben der Dauerausstellung gibt es eben Sonderausstellungen mehrmals im Jahr. Also es lohnt sich auf jeden Fall eigentlich, wenn man sich für das Thema interessiert oder auch grundsätzlich hierher zu kommen. Aber Sie machen eben nicht mit diese historischen Ausstellungen, sondern es gibt auch, und das finde ich eben nochmal besonders interessant, weil es ja durchaus eben so heikle Themen sind, aber dadurch sind sie ja eben nicht weniger wichtig und vor allem für die Kunst nicht weniger interessant. Sie arbeiten auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die sich hier mit dem Ort auseinandersetzen oder mit dem Thema Zwangsarbeit. Ist Ihnen das wichtig oder ist das auch, blödes Wort vielleicht, aber so ein bisschen Kalkül, auch bewusst zu sagen, wir überschreiten die Grenze des historischen Dokumentierens und wir gehen in die künstlerische Ebene, um nochmal neue Leute zu erreichen?
Also wir versuchen in unserer Arbeit eigentlich seit Anfang an unterschiedliche Zugänge zu schaffen, um ein möglichst breites Publikum auch anzusprechen. Wir haben ja auch sehr viele ganz unterschiedliche Bildungsangebote für Jüngere, Erwachsene, eine internationale Jugendbegegnungsstätte mit internationalen Jugendbegegnungen. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, dass wir am Ende der Dauerausstellung ja diesen Raum haben. Da hatten wir auch zu Beginn eine künstlerische Installation und wollten dann einfach auch was anderes zeigen und nutzen diesen Raum für kleinere Ausstellungen. Wir zeigen zum Beispiel auch mal Großexponate aus unserer Sammlung, haben letztes Jahr eine Ausstellung gezeigt zu Fußball und Zwangsarbeit, begleitend zur Euro, aber eben auch künstlerische Interventionen und Installationen vor ein paar Jahren mit Kupferstichcollagen eines Berliner Kupferstechers, der eben mit Dokumenten einer polnischen und eines französischen Zwangsarbeiters Kupferstichcollagen angefertigt hat, auch eingeladen hat in sein Atelier, um diese ja eigentlich fast vergessene Kulturtechnik zu zeigen, wo wir gemerkt haben, wir erreichen dadurch auch ein anderes Publikum und haben dadurch auch nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema, können Lebensgeschichten nochmal anders zeigen. Er hat auch versucht, diese Lebensgeschichten mit dem Thema Verwaltung und Bürokratie, also Verwaltung von Zwangsarbeit, zu verknüpfen. Und ich fand, er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es sind oft Zufälle, wie wir darauf stoßen, und jetzt so die aktuelle künstlerische Installation mit dem Titel Missing Female Story, also eben auch eine vergessene Frauengeschichte, hat auch einen Lokalbezug. Es geht nämlich um eine sogenannte Bordellbaracke in der Königsheide, nicht weit weg von hier. Und ich bin durch Zufall auf die Künstlerin Birgit Schepanski aufmerksam geworden, die mit anderen Künstlerinnen zum Thema Königsheide schon mal vor ein paar Jahren eine Ausstellung gemacht hat. Aber sie hat sich eben explizit mit diesem Thema dieser Bordellbaracke befasst und dem Thema der Zwangsprostitution. Und es gibt eben Themen, da gibt es kaum historische Dokumente. Da gibt es Baupläne von dieser Bordellbaracke, die da in der Königsheide im Wald stand. Da wird der Begriff der Frauen nicht einmal erwähnt. Sie sind einfach komplett ausgeblendet. Und natürlich ist das Thema der Zwangsprostitution, wir wissen das auch aus dem Kontext KZ-Sexzwangsarbeit, wo es mehr Forschung gibt, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Überlebende zu finden, die darüber berichten, weil es extrem schambesetzt ist. Und das Thema Zwangsprostitution von zivilen Zwangsarbeiterinnen ist so gut wie nicht erforscht. Und für solche schwierigen Themen, wo man wenig Material, wenig Stimmen, wo man keine überlebenden Berichte hat, bieten sich künstlerische Installationen an, um das Thema eben zu visualisieren. Und ich fand, dass Birgit Schipanski das wirklich auf eine ganz besondere, auch sensible Art macht, sehr klug konzipiert, und sie hat ja auch im Rahmen von einer Performance das dann nochmal quasi in Bewegung gebracht, und sie bietet ja dann auch noch einen Rundgang an in die Königsheide zu dem Ort selbst. Und was uns natürlich besonders freut, dass auch die Bezirksverordnetenversammlung hier in Treptow-Köpenick das Thema aufgenommen hat und eben auch jetzt plant oder zumindest überlegt, wie man dort vor Ort nicht auch ein Erinnerungszeichen anbringen kann. Also es ist für uns, weil es ja immer noch so viele vergessene Geschichten und Orte gibt, ja eigentlich auch eine permanente Herausforderung zu überlegen, wo kann man und wie kann man Zwangsarbeit eben auch noch sichtbar machen. Und da passiert gerade in Berlin in den letzten Jahren wirklich sehr viel. Berlin war ja jahrzehntelang die Stadt der Brachen, jetzt wird immer mehr gebaut. Und im Zuge der Bauvorbereitung tauchen dann immer wieder auch noch Reste von Lagern auf, wie in Lichterfelde Süd, wo vor ein paar Jahren ein ehemaliges französisches Kriegsgefangenenlager auftauchte. Man muss es ja in Anführungszeichen sagen, weil die Nachbarn wussten das vermutlich schon. Aber es war eben fast unbekannt, dass dort noch etliche Baracken stehen. Ne? Und es soll ein großes Wohnungsneubaugebiet entstehen. Und natürlich sind es immer dann so Aushandlungsprozesse. Wie geht man damit um? Es soll ja nicht verhindert werden, dass dort eine Schule entsteht oder dringend benötigter Wohnraum entsteht. Aber auch da war es eben, wie hier in diesem Lager in Niederschöneweide auch, eine Bürgerinitiative, die gesagt hat, Moment, man kann hier nicht einfach alles abreißen. Das ist ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte und gerade dieses Kriegsgefangenenwesen in Berlin, auch darüber weiß man relativ wenig. Und dann wurde eben ausgehandelt, dass zwei Baracken erhalten bleiben, dass es einen Geschichtslehrpfad gibt und dass eben die Geschichte des Ortes auch dort dokumentiert wird. Und wir haben dann eine Sonderausstellung zu diesem Lager gemacht, weil wir eben auch so aktuelle Themen und Initiativen aufgreifen wollen. Das sehen wir auch als Teil unserer Arbeit an, da auch zu beraten, ja, und Themen einfach aufzugreifen, die quasi auf der Straße liegen.
Und jetzt die provokante Frage, weil Sie schon gesagt haben, ja, warum muss man sich da überhaupt dran erinnern? Die Frage, warum muss man sich daran erinnern?
Also dieses Thema Zwangsarbeit ist ja so verblüffend und das spiegeln uns unsere Besucher und Besucherinnen immer wieder. Auf der einen Seite waren es unglaublich viele Menschen, die aus fast ganz Europa nach Deutschland, nach Berlin kamen, um hier zu arbeiten, gegen ihren Willen. Also wir haben es ja hier von einem mit einem Massenphänomen zu tun von Zwangsmigration. Und wir können daran ablesen, wie eine Gesellschaft, natürlich unter extremen Bedingungen einer verbrecherischen Diktatur, mit den Fremden umgeht. Aber das ist natürlich ein hochaktuelles Thema. Wie gehen wir heute mit den Fremden um? Oder auch in der Nachkriegszeit mit den sogenannten Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen, die ja schon wenige Jahre nach Kriegsende kamen. Und auch heute mit den vielen Menschen, die zu uns kommen, freiwillig oder auch weniger freiwillig, weil in ihren Ländern Krieg herrscht oder sie verfolgt werden. Also ich glaube, das sind auch ganz, ganz aktuelle Fragen, wie heute eine Gesellschaft damit umgeht. Und natürlich ist auch das Thema Zwangsarbeit kein historisches. Das haben auch die Nationalsozialisten nicht erfunden. Zwangsarbeit gab es schon vorher, gab es schon im Ersten Weltkrieg, gab es, seit es Menschen gibt, werden Menschen von anderen zur Arbeit gezwungen und ausgebeutet. Während der Corona-Pandemie ist das Thema ja auch wieder aufgekommen, die Situation in den Schlachthöfen. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen heute, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall in der Welt? Wo findet Ausbeutung statt? Und natürlich auch an uns selbst gerichtet, inwieweit profitieren wir von Zwangsarbeit? vielleicht ohne dass es uns bewusst ist, in der Textilindustrie, in der Bekleidungsindustrie, wenn wir unser Billig-T-Shirt kaufen. Es sind ja heute noch weltweit mehrere, zwischen 30 und 40 Millionen Menschen werden ja heute noch zur Arbeit gezwungen oder leben unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen. Also ich glaube, das ist ein Thema, das uns auf vielen verschiedenen Ebenen anspricht und ansprechen soll. Und für uns ist natürlich auch wichtig, deutlich zu machen, Zwangsarbeit ist ein Thema, das uns heute auch noch angeht. Also wir haben ja sehr viele unterschiedliche Bildungsangebote und wir haben auch ein Modul Zwangsarbeit heute, ne, was wir in Verbindung mit NS-Zwangsarbeit auch hier vor Ort anbieten, weil Besucher, Besucherinnen danach auch fragen.
Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass einige, die den Podcast hören, auf jeden Fall Lust bekommen, hier auch herzukommen. Sie haben ja auch ganz wunderbare Öffnungszeiten und vor allem ist der Eintritt frei. Und das ist natürlich auch immer, ehrlich gesagt, so ein Geschenk für Leute, die vielleicht auch wenig Geld haben, aber ein großes Interesse, als zusätzlichen Anreiz vielleicht mal bis nach Schöneweide zu fahren. Vielleicht nochmal ganz kurz die Öffnungszeiten und das, was man so sagen muss, damit die Leute hier auch herfinden.
Unsere Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das heißt, Montag ist eigentlich unser Schließtag, aber wir öffnen auch für Gruppen, die vielleicht nur am Montag Zeit haben. Und vielleicht auch nochmal als Hinweis, wir haben an den Wochenenden öffentliche Führungen, die ebenfalls wie alle anderen Angebote umsonst sind. Dafür muss man sich auch nicht anmelden und die Termine finden sich auf unserer Website und in den sozialen Medien.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe eben, wie gesagt, dass wir ganz viele Besucher und Besucherinnen hierher locken können. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Und das war der 113. Podcast der Kulturfritzen. Es gibt also noch 112 Folgen, die man sich auch anhören kann, wo durchaus auch andere spannende Berliner Orte ja erzählt werden oder wo über viele andere spannende Orte in Berlin erzählt wird. Aber mein dringender Appell auf jeden Fall, hier mal nach Schöneweide zu kommen. Vor einigen Folgen war ich in der Mahalla. Die ist gar nicht weit von hier. Vielleicht kann man das sogar verbinden, einen Ausstellungsbesuch hier und dann einen Besuch der großen Industrieanlage auf der anderen Seite der Spree. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.